Dafür wollen wir dir danken, treuer Vater, dass wir nicht uns um das irdische Gut sorgen und kümmern müssen, sondern dass wir jetzt hier ein paar Tage haben dürfen, wo du uns in die Stille vor dir führen willst. Und diese Stille vor dir, das ist nicht leicht zu setzen mit Ruhe. Das darf auch dabei sein. Aber das ist ein inneres Einkehren zu dir hin, ein Berührtwerden von dir, ein wieder neu aufgeladen werden durch deinen Geist. Und das möchten wir erleben und erfahren, und dazu gehört diese Freude, von der wir auch jetzt gesungen haben, die mit dieser Haltung des Wartens und des Empfangens verbunden ist. Schenk uns das. Wir haben nicht mehr viel Zeit bis Weihnachten. Und wir wollen nicht Stimmungen kultivieren, sondern wir wollen die Gemeinschaft mit dir vertiefen. Danke für unseren Bruder, der uns nun dein Wort bringt und auslegt und erläutert. Und das in einer Weise, dass wir es fassen können. Danke dafür. Bitten dich jetzt auch für Manfred Mössinger, der jetzt unterwegs ist. Bewahr ihn. Hab du Dank, Herr. Amen. Bruder Schöffbruch, bitte.
Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Meyer-Gerber heute am Klavier wieder begleiten kann. Nach ihrer schweren Krankheitszeit immer freuen wir uns ganz besonders. Und das ist eine ganz besonders schöne Sache. Noch im Sommer war es sehr kläglich, wenn man hier ohne Begleitung musizieren musste und singen musste. Überhaupt ist das eine ganz große Sache hier auf der Langensteinbacher Höhe mit diesen Bibelkonferenzen. Wir erleben ja heute in der Christenheit viel Begeisterung, viel Formen, viel auch, was man redet über Gemeinden, aber viel zu wenig Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes immer die einzige Weise ist, wie Gott reden kann, wie das Leben Gottes in unser Leben eindringt. Und das ist so herrlich hier, da freuen wir uns. Ich habe heute Morgen ausgewählt aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 49, aus den Segensworten Jakobs. Ersten Mose 49. Aus dem Segen über Juda: Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Jetzt haben Sie verschiedene Bibeln. Was steht denn, was ist denn bei Ihnen anders gewesen? Ich habe nach Luther gelesen. Wo hat was anders gestanden? Vers 10, 49, Vers 10.
Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen.
Soweit war es gleich.
Bis dass der Held komme und demselben werden die Völker anhangen.
Ja, das ist Altluther, den habe ich gelesen. Ja, ja, das ist Luther, genau so. Wer hat eine andere Übersetzung? Aha, Shiloh. Wer ist denn das? Was ist denn das? Jetzt sind Sie so lange Christen, wissen nicht, was Shiloh ist.
Der Ruhebringende oder der Friedensschaffende.
Sagen Sie, Bruder Eppler hat neue Vorschläge. Ruhebringer und Friedensstifter. Wer hat noch weitere Vorschläge?
Der Herrscher.
Der Herrscher. Ja, sag doch mal, was ist mit unserer Bibel los? Lass mich mal anfangen mit der schönen Advents- und Weihnachtszeit. Ist Ihnen überhaupt bewusst, es gibt gar nichts, was die Leute so in Erregung versetzt, unsere gottlose Welt wie Weihnachten? Die gottlosesten Muffel machen mit. Gehen Sie mal durch die Fußgängerzone, ja, die kaufen ja bloß. Ja, weil sie nichts Besseres wissen, weil wir Christen schweigen. Aber die Leute sind innerlich berührt und sagen, es muss was ganz, ganz bombig Tolles sein, Weihnachten. Die Angela Merkel ist eine tolle Kanzlerin. Aber was sie mit Programmen auf die Füße stellt zur Ankurbelung der Wirtschaft, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was das Christfest ankurbelt. Ganze Industriezweige, das kann man überhaupt nicht sagen. Jetzt gucken Sie mal, was dahinter steht. Es gelingt der Christenheit nie, alle Menschen, auch die Gottlosen, die Kirchenfernsten, überhaupt anzusprechen, als durch die alte Weihnachtsbotschaft. Und dann da spotten die Christen, sagen, ja, da kommen die halt in die Kirche. Ja, stellt euch doch mal vor, da kommen ganz viel gottferne Leute in die Gottesdienste. Und jetzt müssen wir doch denen sagen, was Sache ist, was der Grund aller Freude ist, was der Inhalt ist, was sich lohnt. Da wollen wir gar nichts schlecht machen, das macht sich ja nie gut. Wenn wir irgendwas schlecht machen, wenn wir Leute besuchen, sagen, sie sehen aber mal komisch aus. Wenn wir sie kritisieren, dann wollen wir sie auch nicht kritisieren, sagen, so wie sie Weihnachten feiern, ist alles Mist. Sondern wir wollen sagen, wo das Entscheidende der Freude liegt. Wo das Wichtigste der Freude ist. Wenn wir das irgendwie machen können, dass sie ihrer Nachbarin, dürfen wir dann das so kleines Blumenstückchen dazu schenken. Aber dann sagen Sie, wissen Sie, Jesus ist bei Ihnen. Da müssen Sie das Wort Jesus in den Mund nehmen und einem Menschen zusprechen, bei einem Kranken, bei einem Gelähmten. Das ist der ganze Inhalt der großen Freude, dass die Hirten verkündet haben, der Heiland ist geboren. Die meisten Leute meinen, das ist eben so eine Geschichte. Dass man sagt, nein, der ist wirklich da, den habe ich in meinem Leben schon vielfach entdeckt. Und das dürfen Sie wissen in den Nöten, die Sie bekümmern. Ich halte das für das größte Versagen der Christenheit, dass sie es nicht fertig bringt, anzuknüpfen an dem, was da ist. Wir haben in unserer Gemeinde eingeführt, schon am Vorabend des ersten Adventes einen großen Adventsabend zu machen. Und Sie da, selbst die kirchenfernen Leute kommen, weil sie gerne bei den Christen lernen, wie Advent gefeiert wird. Es gibt ja nirgendwo in der Welt das Adventfeiern wie in Deutschland. Dass man den Adventskranz ist ja relativ jung, es geht auch gar nicht um die Formen, sondern dass man sagen, halte mal, da ist ein Inhalt drin und den wollen wir entdecken, das lange Warten auf den kommenden, verheißenen Gottessohn, den Messias, Jesus. Ich war jetzt mit einem Geschäftsmann zusammen aus Jerusalem, einem Juden, und der hat mir gesagt, wo du hinkommst, sag allen Christen, wenn sie nur für den Frieden Jerusalems beten, würden sie das Wichtigste versäumen. Denn das Problem der Juden sei, über 90% seien gottlos. Und es gäbe nur 5000 Juden, die Jesus kennen. Betet nie für Israel, ohne zu beten, Herr, tu ihnen den Augen auf, dass sie Jesus erkennen. Das war Schmulz Matja, der größte Tourismusmanager in Israel, der jährlich 40.000 Touristen durch Israel durchlässt. Ein Jesusgläubiger Jude. Aber ich will genauso beten, Herr, tu doch den Leuten in Karlsruhe die Augen auf. Und dann müssen wir wieder nichts madig machen, nicht schimpfen, nicht pruddeln, dass die Leute alles falsch machen. Da kommen wir ja nicht an, da stoßen wir ja bloß alle Türen zu. Sondern, dass wir in diesen Tagen den Mund auftun und allen erzählen, was ist. In der dritten Welt gibt's ja Gott sei Dank keine Weihnachtsgeschenke. Wissen Sie das? Und das ist gut so. Ich möchte es auch gar nicht einführen, dass man da Päckchen jetzt in die dritte Welt schickt. In der dritten Welt ist Weihnachten der größte Evangelisationstag. Da gehen die Christen auf die Plätze und singen ihre Lieder und predigen, Jesus ist da. Und das ist für uns wieder wichtig, dass wir es erkennen. Jetzt ist es eigentlich so erschütternd. Die Juden, die haben es doch in der ganzen Geschichte schon drin gehabt, in den herrlichen Adventsverheißungen. Sie kennen den alten Adventskalender von Lahr Dingling, an jedem Fenster eine Adventsverheißung aus dem Alten Bund. Das hat mir so als Kind schon so gefallen. Deshalb möchte ich jetzt eine Adventsverheißung nehmen, die ganz zurückreicht in die Geschichte Israels bis zum Jakob. Man hat ja auch mit Recht gesagt, die Adventsverheißungen beginnen schon 1. Mose 3. Ich will es jetzt gar nicht auslegen. Aber das können Sie anders mal noch hören. Jetzt sind wir heute beim Jakob, eine Adventserwartung auf den kommenden Heiland. Und immer geht's nicht um Gefühle, nicht um Formen, nicht um Zeremonien. Ach, schlimm, dass in unseren Gemeinden heute immer gemeint wird, wenn wir neue Methoden hätten und neue Formen, dann käme das Leben. Das Leben kommt durch Jesus, durch Erkenntnis von Jesus. Den wollen wir verkünden, da freuen wir uns drüber. Sie sehen, da vorne liegen dann die Bücher, das ist schön, dass Büchle, das haben wir mal rausgegeben mit meiner Frau. Das war mir so wichtig, an Weihnachten, was kann man den Leuten weitergeben, wo ganz kurz gefasst ein paar Beispiele, ein paar Bibelworte, ein paar Liedverse, den Menschen wieder gesagt wird, darum geht's an Weihnachten. Das Entscheidende, fröhliche Weihnachten, ja, das ist angebrochen und das ist da. Jetzt gucken wir mal an, was sieht denn Jakob vom Kommen von Jesus? Wenn der Jakob das gewusst hätte, was wir heute wissen, jetzt sage ich ein bisschen salopp, der wäre ausgeflippt. Dass der Heiland wirklich geboren ist, dass es eine Versöhnung gibt für die Schuld. Er hat es ja nur ahnen können von Ferne. Und wir dürfen uns nochmal zurückversetzen, wie die Sehnsucht der Völker groß war, bis zu den Propheten. Wann kommt er denn endlich? Und es ist so schön, dass wir diese Zeit jetzt haben, um diese Adventserwartung noch einmal lebendig werden zu lassen bei uns. Der Jakob war zu dieser Zeit in Ägypten. Ägypten, ein Land großer Kultur. Die Touristen reisen hin, fotografieren die Pyramiden von Gizeh, gehen nach Luxor. Was der Jakob in Ägypten an Kultur gesehen hat, war deprimierend. Ägypten hat nur eine Kultur des Todes. Die Pyramiden, das größte Bauwerk, ist letztlich nur ein Grabstein. Es gab keine Hoffnung über den Tod hinaus. Und der Jakob war ein geistlich gereifter Mann, der hat sich nicht blenden lassen durch die Schätze dieser Welt. Es wäre gut, wir wären auch so gereift, dass wir uns nicht blenden lassen durch den Luxus und den Glanz dieser Welt. So eine Todeskultur, unsere Welt hat keine Hoffnung. Es kann doch nicht wahr sein, dass man heute sagt, wir müssen mehr einkaufen, bloß damit die Wirtschaft lebt. Das ist doch nicht mein Lebenszweck, liebe Leute. Was ist denn unsere Kultur, in der wir leben? Der Jakob hat alles gesehen. Wenn Sie mal Vers 18 gucken, da richtet er sich sterbend noch einmal auf mit der letzten Kraft. Herr, ich warte auf dein Heil. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitchristen, sei doch stolz darauf, dass wir Christen noch die einzigen sind, die in dieser Welt eine Botschaft haben. Die Welt hat doch gar keine Botschaft. Keine Hoffnung, keine Zukunft. Da draußen in der Zeitung steht heute so ein kleiner Artikel von einem Mann, der einer der angesehensten Leute war an der New Yorker Börse. Der hat 50 Milliarden verzockt, ohne dass einer gemerkt hat. Ich rede nicht von Millionen, ich weiß nicht mal, was eine Million ist, ich habe das noch nie im Geldbeutel gehabt. Aber von Milliarden, 50 Milliarden. Verstehen Sie, die Welt ist das wundert einen gar nicht mehr. Hat die Welt, und dann geht es ganz einfach, der Heiland Jesus ist da. Und das sieht dieser Jakob im Sterben. Herr, ich warte auf dein Heil. Auf was für ein Heil wartet er denn? Er hat die heillose Welt gesehen. Der Jakob hat mir immer leid getan. Wissen Sie, was die Heillosigkeit der Welt ist? Nicht nur die Kriege und das Unrecht, sondern das ist ganz persönliche Leid. Ich glaube, jeder Mensch empfindet es am bedrängendsten bei dem Unrecht, das ihm geschieht. Wie der Jakob Leid erfahren hat. Da hat er ein Mädchen lieb gewonnen. Mein Schwiegervater hat es, als ich meine Frau kennenlernte, immer so gern zitiert vom alten Laban. Denn meine Frau war die jüngste von vier Schwestern und sie war die erste, die geheiratet hat. Und da hat ja der Laban gesagt, es ist nicht fair, dass man die Jüngere vor der Ältere weggibt. Und das hat er erst am Abend gemerkt, der Hochzeitsnacht, dass er die Falsche geheiratet hat. Hat das Tuch weggetan, da kam die blöde Lea raus. Und nicht die nette Rebecca, die er geliebt hat, die Rahel. Der ist betrogen worden. Jeder Mensch, der den Betrug dieser Welt erlebt, ist so furchtbar. Mir bricht das Herz, wenn ich einen Handwerker treffe, der in die Insolvenz geht, bloß weil ein Kunde nicht bezahlt hat. Da bricht mir das Herz. Was Menschen mitleiden an Unrecht. Ich leide mit, wenn Ehen auseinandergehen, weil ein anderer untreu ist. Was ist das furchtbar? Da hat man vertraut und gehofft und dann bricht alles auseinander. Diese Welt in ihrer ganzen furchtbaren Not, die der Jakob erlebt hat. Aber dann wendet sich der Spiegel zu ihm selber. Und er war ja auch einer, der seinen Bruder auf übelste Weise ausgetrickst hat. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ja so schlimm, wenn wir die Übel der Welt beurteilen, dann wir sagen, ich bin ja genauso einer. Und es gibt keine böse Sache, zu der wir nicht fähig sind. Im Heidelberger Katechismus heißt es, wir sind von Natur geneigt, Gott zu hassen. Der Jakob hat nicht mehr die Sprüche sagen können, man muss bloß wollen, dann wird alles besser werden, man muss sich bloß anstrengen und mühen. Er hat gesagt, ich bin ein verlorener Mensch. Wie war er beschämt, als der Esau ihm nachher entgegenzog und nicht sich gerächt hat. Aber der Jakob in dieser Welt weiß, wann wird's denn neu werden, wann wird denn etwas kommen, wenn der Held kommt, der Held, der eine. Oben in der Bibliothek habe ich extra noch nachgeschaut, wie übersetzen es denn die Juden. Martin Buber hat ja eine gute Übersetzung gemacht von den 5 Büchern Mose. Martin Buber, großer Orthodoxer, Jude, Philosoph auch gleichzeitig. Und der übersetzt das ein bisschen anders und sagt, bis der, dem's zusteht, kommt, dem die Völker botmäßig sind, der alle Völker der Welt unter seiner Herrschaft vereint. Und dann schreibt er, dem's zusteht, schreibt er mit großen Buchstaben, dem's. Wissen Sie, die Juden, die wissen ja was vom Messias. Die ahnen, dass das die ganze Offenbarung Gottes immer war. Es kommt der eine. Da haben manche gesagt, das war doch David, von wegen. Mit David hat ja erst die Herrschaft angefangen. Wenn Sie den Zusammenhang lesen, wissen Sie, dass der David schon auf den schaut, der kommt, auf den kommenden Messias und Heiland und Retter, der kommen kann und der Einzige, der Hoffnung gibt in dieser Welt. Andere Hoffnung gibt es nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wir können in diesen Adventstagen einfach zu den Entmutigten, Enttäuschten, Traurigen gehen und ihnen sagen, Jesus ist da, der Heiland ist gekommen, der Messias. Davon hat der Jakob nur es geahnt und sich gesehnt und wir dürfen es ihnen sagen. Die größte Botschaft, und Sie merken, da brauchen Sie gar keine langen Worte dazu. Sagen Sie es mit Ihren Worten und auf einmal erleben Sie, dass das Wort Gottes kräftig ist und durchdringt und tröstet. Und das sagen uns die Leute, auch wenn wir mit ihnen am Grab sehen, sagen, es gibt keinen Trost wie den einen, den Jesus Trost. Und in allen den Betrügereien der Welt und den Enttäuschungen an seiner eigenen Sünde, da hilft nur der Heiland Jesus, der gekommen ist, der Held, von dem hier Jakob spricht. Die große Sehnsucht, es ist vielleicht ein Fimmel von mir, so lassen Sie es, wie Sie es wollen. Aber ich behaupte, dass wir den größten Schatz haben an unseren Advents- und Weihnachtsliedern, wo das so toll ausgedrückt ist. Und behalten Sie das, weil Ihr ganzer Glaube davon lebt. Ich war gestern in einer Gemeinschaftsstunde der Altpietisten, da haben wir den Lobgesang der Maria gehabt. Ja, der ist auch alt. Aber schöner kann man es gar nicht mehr sagen. Wie die Maria vor lauter Problemen steht und bloß in einem Lob den Herrn besingt, wie wunderbar er alles macht. Das ist der Grund unserer Adventsfreude und der Weihnachtsfreude. Schenke du mir uns auch, meine Frau, nicht so lange nichts mehr. Wenn wir was brauchen, kaufen wir es miteinander. Wir brauchen doch keine Überraschungen. Aber wir freuen uns, dass wir den Heiland haben. Das ist die Freude von Christen, von der wir leben. Und dann sind Lichter und die dürfen wir uns aufstecken und natürlich Adventssterne hinhängen. Aber das Herrliche ist, dass sie ihren Grund und ihre Mitte haben im Heiland. Der kommt, gerade schöne Lied. Es war ein Mann, der ein liberaler Christ war, der zu Christus überhaupt keine Beziehung hatte. Der berühmte Menschenfreund Albert Schweitzer, der im Elsass ja geboren ist und dann an den Ogowe-Fluss ging nach Gabun und dort in Lambarene sein Hospital gemacht hat, hat er gesagt, es ist ganz schwierig, Afrikaners Evangelium zu übersetzen. Aber eins versteht jeder Afrikaner. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Wer einmal diesen Okkultismus erlebt hat, den Fetischglauben, den Aberglauben der Dämonen und das Wissen, dass Jesus die Macht hat, diese finstere Welt zu springen, es hat er gemerkt, der noch nicht einmal an Jesus geglaubt hat, unser Albert Schweitzer. Wie viel mehr müssen wir es weitersagen? Ich liebe so ein Lied, wir haben es heute nicht singen können, weil es nicht in den Liederbüchern drin steht. Es hat ein bisschen einen komischen Anfang, aber es ist gar nicht so dumm von Paul Gerhardt. Warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn? dass Christus einkehren will. Und da sagt der Paul Gerhard, in der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig, Ehre oder Macht. Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Wie geht's weiter? Habe ich Lust, was ist sie mehr? Was ist, was mich heute erfreut, das mich morgen nicht gereut? Was ist, das mich heute erfreut, das mich morgen nicht gereut? Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesu Christ. Sagen Sie mal, kann man es besser sagen? Und dass wir wieder uns konzentrieren auf die Botschaft. Und wissen Sie, die Leute der Welt, die fangen wir nicht ein, indem wir Belanglosigkeiten mit ihnen quatschen. Sondern wir müssen ihnen wieder sagen, was Sache ist. In wenigen Worten sagen, das ist. Und den musst du suchen, du musst bloß den Jesus-Namen anrufen, dann wirst du seine Kraft erfahren. Der Held kommt, und das ist gut, dass uns Jakob draufstößt auf diesen Held, der kommt, der auf dem Weg ist. Und dann, wir machen da ein bisschen weiter. Was ist denn mit diesem Wort Schiloh? Das haben Sie schon gemerkt, dass die Übersetzer das wissen. Kein Mensch weiß, was Schiloh ist. Es gab einen originellen Prediger, vielleicht den originellsten von allen, der Spurgeon, der hat gesagt, wahrscheinlich hat der Jakob ein extra Wort dafür erfunden. So wie Verliebte für ihren Schatz auch manchmal so ein Kosewort haben. Und hat der Schiloh gesagt. Ist Idee. Aber es ist tatsächlich recht, dass mit dem, was unser Bruder Eppler gesagt hat, zum Beispiel der Ruhebringer, das hängt ja mit dem Shalom zusammen. Im Hebräischen zählen ja bloß die Konsonanten und nicht die Vokale. Darum, wenn man es ein bisschen umdreht, man muss immer bloß einen Buchstaben ein bisschen verändern, dann kommen wir zu ganz verschiedenen Bedeutungen. Und das hat natürlich viele Bibelausleger immer gereizt, das zu erforschen. Ich finde, es ist gut, wenn Dinge in der Bibel nicht ganz klar gesagt sind, dann brauchen wir es auch nicht ganz klar wissen. Wir brauchen es nicht besser wissen, als es in der Bibel drin steht. Aber Gott hat ja in seiner Offenbarung den nachfolgenden Generationen das Geheimnis enthüllt. Wer der Paulus sagt, das Geheimnis, das von Anfang der Welt verborgen war, ist enthüllt. Und ich darf es weiter sagen. Und dann sagt er, dass die Heiden teilhaftig werden. Auf jeden Fall der, der kommt. Das ist der Messias. Messias heißt ja doch der Gesandte. Der Gottgesandte, dieser Gottgesandte, der ist die große Erfüllung aller Sehnsüchte. Es gibt in dieser Welt keine Hoffnung, die den Menschen nicht betrügen müsste. Muss man immer denken. Was haben die Leute gehofft? In China, der Kommunismus würde doch Gerechtigkeit für alle bringen. Heute ist die ganze Generation der Chinesen enttäuscht. In Stuttgart gibt es eine chinesische Gemeinde von Studenten, gibt 1400 Studenten an der Universität, da bekehren sich fortlaufend Chinesen, weil die so ein leeres Herz haben. Und wir sind ja blind, wir kümmern uns ja gar nicht um diese Studenten. Aber die Chinesen selber, die Gläubigen, die gehen ihren Mitstudenten nach und sagen, da ist so eine Not drin, diese enttäuschte junge Generation, die vom Kommunismus betrogen wurde. Natürlich haben unzählige Leute bei uns an die Nazi-Parolen geglaubt und gemeint, mit dem deutschen Wesen für die Welt genesen. Aber dass man diesen enttäuschten Menschen die große Hoffnung bringt, die nicht enttäuscht, dass der Held komme, der Held, der Verheißene. Jetzt lesen wir nochmal den Vers davor. Judas, ein junger Löwe, du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt, wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstören? Ein paar von ihnen waren schon in Jerusalem und haben die Chagall-Fenster gesehen. Der hat's ja gemalt, der Chagall. In der Klinikkapelle sind die Fenster drin. Und da ist das auch vom Juda mit dem Löwen. Der Löwe ist ja der König der Wüste. Aber es hat in Israel eine ganz besondere Bedeutung. In Jerusalem gibt's das Löwentor. Der jüdische Generalstab hat verboten gehabt, der Armee Eroberung Jerusalems nicht durchs Löwentor. Da sind die Araber ganz besonders dicht gestanden. Und die Armee ist im Ungehorsam durchs Löwentor rein. Von Juden ist das allerhöchste Symbol der Löwe aus Juda. Und jetzt erinnern Sie in der Offenbarung, Kapitel 5, wie der Johannes dasteht. Und da ist dieses Buch, das nicht geöffnet werden kann. das Buch mit den 7 Siegeln. Und dann kommt die Stimme, es hat überwunden der Löwe aus Juda. Wer ist der Löwe aus Juda? Die Erfüllung des Löwen aus Juda. Jesus. Die Bilder sind immer schwierig für uns zu deuten, aber die Juden leben viel mehr mit den Bildern. Und da dreht sich der Johannes um, weint, wie das Buch nicht geöffnet werden kann. Es hat überwunden, Löwe aus Juda. Und so sah er das geschlachtete Lamm. Der Löwe, Jesus hat nicht die Löwen, sonst hätte er uns schon lang zerrissen. Der Sieger Jesus und der kommende Heiland von Weihnachten, das ist das Lamm, das für unsere Sünden geschlachtet ist. Wunderbar, wie die biblischen Bilder hier ineinander übergehen. Und wir auf einmal erkennen dürfen, der auf den wir warten, das ist der Heiland der Welt, das der Welt Sünde wegträgt. Wir können keine Schuld beseitigen. Sie werden das in Ihrem Leben merken, wenn Sie alt werden, da können Sie sich noch nachträglich ohrfeigen über alle törichten Blödsinnsdummheiten. Warum habe ich in meinem Leben so viel mir selber kaputt gemacht? Sie können keine Schuld wieder gut machen. Nur Jesus kann Schuld total heilen und wegschaffen, dass es niemand mehr vorholt. Und ich hoffe, dass Sie in diesen Tagen nach Hause fahren mit dem Wissen, alles ist erlassen, vergeben und es kommt auch im jüngsten Tag nie mehr vor. Ich bin befreit, weil der Heiland Jesus für mich starb. Das ist die Erwartung, die wir an Weihnachten haben. Und ganz schlimm ist, wenn wir bloß vom Baby in der Krippe hören. Ich höre manchmal Verkehrsnachrichten im Radio und da habe ich Depp aus Wort zum Tag gehört. Das war ein Pfarrer aus Karlsruhe. Und da war bloß gestanden in der Straßenbahn oder was, hätte Kind ihm so schön an die Fußbeine hingehalten. Das ist ja lieb, wenn so ein Kind macht und hätte ihm so lieb raufguckt. Das sei Weihnachten. Ich freue mich auch, ich habe 23 Enkel, ich freue mich auch an Kinder, die lieb zu mir raufgucken. Das ist ja, aber das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist das Lamm, das geschlachtet ist, sagen Sie es den Menschen. Es gibt eine Versöhnung für alle Schuld. Es gibt eine Versöhnung für alle Schuld. Gleich wie groß das ist und wie schlimm das ist. Vor 14 Tagen im Bibelkreis in die Justizvollzugsanstalt Heimsheim. Da hat ein Mann gesagt, ein Mörder hat gesagt, ach, das können doch die Menschen gar nicht verstehen mit Jesus. Wir haben da auch ganz anders gelebt. Viele Frauen, viel Geld, das ist doch Leben. Und neben mir saß ein Moslem, ein junger Moslem. Weiß nicht, wegen was er drin saß. Zum ersten Mal sagt nachher die Begleiter, hat das zum anderen gesagt, hör auf. Die wissen alle, dass das nichts ist. Frauen ist nicht das Leben, Geld ist nicht das Leben. Seitdem, und dann sagt er, wenn wir Jesus kennen, wissen wir, was Leben ist, sagt einer im Gefängnis. Wenn wir es ergreifen, wenn wir Zeugen werden dieser großen Hoffnung, er ist gekommen, der Heiland der Welt, der sich zu uns herniederbeugt und der Sünden wegträgt, der Löwe aus Juda, der aber so schwach und verborgen kommt, stoßt euch nicht daran, dass die Welt spottet und lästert über Jesus. Natürlich. Der Menschenhochmut und am Ende sehnen sie sich auch nach dem Heiland, nach der Liebe. Und das ist der Sieg des Lammes, des geschlachteten Lammes. Aber wir dürfen ruhig noch ein bisschen weitermachen. Die verschiedenen Bedeutungen haben alle ihren Sinn. Der Löwe aus Juda, aber der auch der Ruhebringer ist. Das finde ich toll, diese Beschreibung. Der Ruhebringer, der Friedensfürst. Er bringt den Frieden ganz anders, als es auch die UNO bringt. Wisst ihr, das hat ja gar keinen Wert, diese Friedenstruppen. Und da wird ja gar kein Frieden. Ich will es doch nicht lächerlich machen, aber wir sehen, wie wehrlos man ist. Man kann selbst mit Waffen keinen Frieden schaffen in Afghanistan. Es ist so schlimm in dieser Welt, wie wir denn Frieden werden. Es wird kein Frieden geben, weil das Böse in unserem Herzen wohnt. Und also an der Weihnachtsgeschichte kann man es ja so toll zeigen. Direkt hinter Bethlehem ist ein ganz spitzer Kegel. Da hat der Herodes eine seiner schlimmsten Trutzburgen gehabt. Da oben ist er beerdigt. 7 Kilometer hinter Bethlehem. Der Kindermörder von Bethlehem, der Tausende von Kindern umgebracht hat.
Der Herodes, der einer der Schurken ohnegleichen war in der Weltgeschichte. Und so nah liegt's doch beieinander. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist voll davon, dass auch die Hirten doch keinen Frieden haben in ihrer sozialen Ungerechtigkeit. Es geht nicht um das Äußere, aber im Stall von Bethlehem ist der Frieden angebrochen, weil Jesus da ist. Wo Jesus da ist, ist der Frieden da. Und die Maria hat den Frieden, obwohl sie gleich nach Ägypten fliehen muss. Sie hat den Frieden, weil sie weiß, Gott führt mein Leben. Und den ergreifen sie nur, wenn sie ein Ja zu Jesus haben. Ich lege mein Lebensschicksal in seine Hand. Das ist der Friedensbringer. Der Friedensbringer, der Ruhebringer, der absolute Ruhebringer. In einer turbulenten Welt. Ich finde es ja ganz wunderbar, dass unser Bruder Meier, Dr. Meier Gerber, das so schön auch macht mit der Beratung der Krankheit. Wir alle tragen einen kranken Leib. Aber lassen Sie sich doch nicht von der Krankheit beherrschen. Jesus will doch in den Grenzen ihrer Kraft der Heiland und Retter sein. Und Sie werden es erleben. Sie werden es viel mehr erleben als in gesunden Tagen. Und sie hören das dauernd wieder aus dem Mund der Kranken und der Trauernden. Immer die sagen, so nah habe ich Jesus noch nie erlebt, wie dort, die ihr arm seid und Elende. Kommt herbei, füllet Freude eures Glaubens. Na, guckt doch daher, das erleben doch die bloß, die ganz unten sind, in der Friedelosigkeit der Welt. Aber er ist der Friedensbringer, der Ruhebringer, der kommt mitten in dieser Welt und uns der beschenkt. Da können Sie alles einsetzen, der Erbarmer, der Heiland, der Retter, der Tröster. Sie können jedes Wort nehmen, das Sie wollen, aber dieses Wort Heiland, das lieben wir auch ganz besonders. Der zurechtbringt und der heilt, der weiß, wie Seele und Körper zum Frieden kommen. Und wir, die wir nur die Durcheilenden sind, zur vollendeten Gemeinde. Aber noch das Letzte, was hier noch drin ist, die Zeit rennt dahin, die Völker werden ihm anhangen. Ja, die Völker, so ein brodelnder Hexenkessel, die Völkerwelt, so beschreibt sie Offenbarung, ein tosendes Meer. Und was haben die Völker? Die haben nur eine Sehnsucht, Porsche und Mercedes, je ärmer sie sind, sie Sehnsucht oder Geld und Reichtum, Macht, Ehre in dieser Welt. Und jetzt vollzieht sich heute was ganz Wunderbares, dass in der Welt ein Aufbruch ohnegleichen zu Jesus ist. Ich war vor ein paar Tagen mit Missionaren von der Indianer-Pioniermission zusammen, DIPM. Was dort in der Indianerwelt sich tut, da hat ja durch die Jahrhunderte nie einer das Evangelium verkündet. Wie bei uns die Zigeuner, die hat man einfach vergessen. Und bei den Zigeunern ist auch so eine tolle Erweckung. Von Pakistan über Rumänien, Bulgarien bis hinauf in die Pfalz und nach Hamburg. Die Gemeinden sind überfüllt. Die Völker ahnen, was Jesus ist. Bloß wir, die wir am schönsten die Offenbarung von Jesus gehabt haben, von Generationen her, in Kunst, in Musik, Weihnachtsoratorium, in Motetten, in Liedern, in allem, in Predigten, wenn ganze Predigten, wir werfen das Jesus-Evangelium weg. Ich kann es Ihnen sagen, in jedem Versammlungssaal, in jeder Freikirche, in jeder Landeskirche, wenn nur Jesus gepredigt würde, bin ich überzeugt, würden die Menschen kommen und suchen. Sie suchen den Heiland. Es gibt gar keine andere Hoffnung mehr. Wir wollen es auch wieder dort, wo wir sind, weitertragen. Wir wollen Zeugen sein. Die Völker werden ihm anhangen. Es ist ganz wunderbar, dass Jesus erst wiederkommen kann, wenn die Schar aus allen Nationen und Völkern vollendet ist. Was die Zahl ist, wir wissen es ja nicht. Zinzendorf hat gemeint, es seien nur jeweils ein paar wenige Vertreter aus jedem Volk. Deshalb ist er an die entfernteste Länder gegangen. Aber wir wissen, dass die Vollzahl der Heiden muss erfüllt sein. Aber darum liegt ein ganz besonderer Segen auf dieser Weltmission. Natürlich ist das wichtig, es hat Mission immer getan, dass sie hilft mit allen äußeren Hilfen. Aber das Wichtigste ist Jesus-Verkündigung in der Mission. Gucken Sie auch drauf, dass der Name von Jesus verkündet ist unter den Völkern. Die Sehnsucht ist so groß. Bruder Eppler arbeitet bei der Karmel-Mission oder Muslimen. Das ist wahnsinnig. Sag ich mal, in Indonesien, das größte Muslimland, Zehntausende auf Java jedes Jahr. Und die verlieren ihren Job, die werden aus der Familie ausgeschlossen, machen die alles. Und die sagen, was uns Jesus bringt, ist viel, viel mehr. Jakob hat's von Ferne geahnt, noch im Sterben richtet er sich auf. Und er sieht mit Schrecken, wenn Sie die Segensworte mal angucken, was seine Söhne alles für Unheil anrichten. Da steht dran, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Auch Israel wollen wir nicht verklären, liebe Freunde. Wir haben ja so Liebe zu Israel. Aber das Erschütternde ist, dass Israel, so wie es ist, auch nicht Gottes Offenbarung ist. Sie brauchen den Messias, den Heiland, den Friedefürsten und den Retter. Wir brauchen ihn am allermeisten. Und all die Menschen, mit denen sie zusammenkommen. Und ich wünsche nur, dass sie Zeugen sind von diesem Heiland. Es ist gut, wenn wir schon von den Jahrtausenden her sehen, wie die Sehnsucht groß war. Wie viel mehr dürfen wir staunen, was wir haben. Die Engel hat es einst gelüstet, es zu sehen, was uns heute im Evangelium offenbart ist. Was wir alles wissen über Jesus, seine Macht, seinen Beistand, seine Größe und sein Heilswerk, dass wir das verkündigen und dass wir selber in dieser Freude leben. Amen.